Meine Lieben, Sie werden wahrscheinlich merken, dass sich diese Podcasts, die ich im Moment aufspreche, ganz stark unterscheiden von dem, wie ich normalerweise rede. Es ist nun einmal das Tagebuch eines Pfarrers und ich möchte darin auch klar machen, dass wir mit sehr, sehr belastenden Situationen zu tun haben. So belastenden Situationen, dass sie immer wieder in der Erinnerung hochkommen. Und ja, das wollte ich Ihnen einfach mal zeigen. Also ich versuche ja die Dinge normalerweise eher lustig und leicht zu machen. Aber das ist auch die Realität im Leben eines Pfarrers, dass du Dinge erfährst, die dich schon mitnehmen und prägen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Zwei Frauen. Geht noch um die Zeit in Bischofshofen aus dem einfachen Grund. Ich war dort 24 Jahre, also sehr, sehr viele Erinnerungen natürlich an diese Zeit. Zwei Frauen. Die eine Frau habe ich kennengelernt und das war im Rahmen der Beerdigung ihres Mannes und über den haben wir dann gar nicht so viel geredet. Die Dame war eigentlich vom Ostseestrand und hat explosionsartig damals darüber gesprochen, was für ein Kriegserlebnis sie hat. Und zwar hatte sie folgendes Kriegserlebnis, das sie für ein Leben lang geprägt hat. Moment, jetzt muss ich mal sagen, im Pongau gab es unglaublich viele Kriegsflüchtlinge. Also die waren jetzt nicht mehr unmittelbare Flüchtlinge, sondern aus irgendeinem Grund sind da ganz, ganz viele Leute gelandet, die im Rahmen des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verloren haben, Ostpreußen, irgendwelche Westdeutschen, die völlig ausgebombt waren, aber vor allen Dingen auch sehr viele von den Bereichen, die deutschsprachig waren und die durch Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung dann zum Beispiel tschechisch geworden sind, slowakisch geworden sind, rumänisch geworden sind, polnisch geworden sind. Und wir haben hier deswegen ein weites Spektrum von solchen Kriegserlebnissen damals gehabt. Und dadurch ist überhaupt diese evangelische Gemeinde dort entstanden. Die war vor dem Zweiten Weltkrieg, waren da in Pongau, was weiß ich, glaube ich, 50, 60, 70 Evangelische, die es halt irgendwie hin verschlagen hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann 500, 600, 700 sogar. Da sind dann manche wieder nach Westdeutschland weitergezogen irgendwann einmal. Und wir sprechen deswegen jetzt hier von einer der vielen, vielen Deutschen, die es halt dort gegeben hat, das Evangelische, die da am Ostseestrand gelebt hat. Und was sie mir damals so explosionsartig erzählt hat, das war ein Erlebnis, das sie auch nicht verarbeiten und verkraften konnte. Das waren Menschen, die sich gerade noch von einem Schiffsuntergang retten konnten. Die hatten Erfrierungen, war im Winter. Sie waren vor allen Dingen, was mir völlig unbewusst war, ganz stark mit Öl verklebt, also wahrscheinlich diesem Schweröl, das da bei so Schiffen verwendet wird. Es ging darum, es war eines dieser Flüchtlingsschiffe aus Ostpreußen, wo man dann versucht hat, zu evakuieren über den Seeweg, der Ostsee halt. Und dieses Schiff ist untergegangen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es die berühmte Wilhelm Gustloff ist oder ob es ein anderes Schiff ist. Und sie hat damals erzählt, dass sie da am Strand waren und versucht haben, den Menschen zu helfen, sie und ihre Eltern, oder ihre Mutter zumindest, der Vater war wahrscheinlich auch irgendwo im Kriegsdienst. Und die sind dann sehr viele gestorben. Sie sind anscheinend gerade gestorben, weil sie also sehr viel von diesen giftigen Gasen eingeatmet haben und völlig mit Öl verklebt waren. Und das ist etwas, was sie nicht losgelassen hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Schiff es war. Die Wilhelm Gustloff ist sehr, sehr bekannt, können Sie googeln oder Sie wissen es eh, das war dieses Kreuzfahrtschiff, zunächst einmal der Kraft der Freude, also einer Nazi-Organisation, gehörig, wo die Nazis versucht haben zu sagen, schauen Sie, wie gut es den Arbeitern jetzt im Nationalsozialismus geht und eben nicht im Sozialismus. Die können sogar irgendwelche Kreuzfahrten machen, und diese Wilhelm Gustloff ist ja zuerst einmal auch wirklich als Kreuzfahrtschiff eingesetzt worden, war aber, und das habe ich auch heute erst aus Wikipedia erfahren, von Anfang an eigentlich als Lazarettschiff schon geplant. Also es war schon irgendwie klar, Truppentransporter und Lazarettschiff, dass im für den Kriegsfall man hier Transportkapazitäten bauen wollte, aber zuerst einmal, also werbemäßig, also wie toll es den armen Arbeitern im Nationalsozialismus geht, dass sie einen Luxusurlaub machen können. Diese Wilhelm Gustloff und andere Schiffe, es haben nicht alle geschafft, um das einmal ganz klar zu sagen, haben dann versucht, oder es wurde versucht, mit diesen Schiffen Personen aus Ostpreußen zu retten. Warum aus Ostpreußen? Ostpreußen war dann eingekesselt. Es ist also der Roten Armee gelungen, im heutigen Polen einen Korridor freizukämpfen oder wie auch immer durchzudringen bis zur Ostsee, und das Ostpreußen mit dem Zentrum Königsberg ist eben eingeschlossen worden, und es gab keinen anderen Weg mehr heraus als über die See. Und man muss jetzt eines dazu sagen, und das ist sehr, sehr wesentlich, dass man natürlich die Zivilbevölkerung sehr wohl hätte schon retten können, im Vorhinein zumindest, und sicherlich auch die kämpfende Truppe, wenn es nicht die Nazis gegeben hätte. Also jeder normale Militärführer, Heerführer hätte natürlich die Truppen von dort längst zurückgezogen, weil schon vollkommen klar war, die werden eingekesselt werden, weil nur noch ein schmaler Streifen an der Ostsee inklusive Königsberg halt deutsch war. Und da gab es aber einen schönen Begriff, nämlich die Wehrkraftzersetzung. Wehrkraftzersetzung war ganz was Spannendes. Das war jeder Zweifel, der geäußert wurde am Sieg der deutschen Wehrmacht und natürlich in besonderer Weise an der genialen militärischen Führung durch Herrn Hitler. Das heißt, auch der Obernazi dort in Ostpreußen, Landeshauptmann würde das wohl in Österreich heißen, der hat verhindert, dass Leute aus Ostpreußen bereits Richtung Westen sich in Bewegung setzen, weil auf Wehrkraftzersetzung ist die Todesstrafe gestanden. Und jetzt waren dort halt sehr, sehr viele Leute, auch unfassbar, dass das Oberkommando der Wehrmacht die Soldaten nicht rausgeholt hat, weil ja einfach völlig klar war, aufgrund der Positionen, dass die eingekesselt werden. Dementsprechend sind dann auch sehr, sehr viele in russische Kriegsgefangenschaft gekommen und natürlich auch die deutsche Zivilbevölkerung, die schon seit ewigen Zeiten dort gewohnt hat, nebenbei bemerkt, dass ewigen Zeiten seit dem Deutsch-Ordensritterland ist dort auch in Gefangenschaft gekommen. Und in diesen Elendszügen, anders kann man das nicht nennen, gerade also die Wilhelm Gustloff ist relativ gut erforscht, mit Tausenden von Menschen drauf auf diesem Schiff, also das muss vollgestopft gewesen sein, wie heutige Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer, ist dann torpediert worden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Geschichte, die mir diese Frau erzählt hat, von der Wilhelm Gustloff handelt oder von einem anderen Schiff, das irgendwie untergegangen ist, egal durch Kriegshandlungen oder weil völlig überladen. Und sie hat dieses Bild nicht von sich gebracht, dieser auch angeschwemmten Leichen, die vollkommen ölverschmiert waren und so weiter und so fort. Und was spannende Ebene ist, obwohl sie es also nie losgekriegt hat, es war für sie etwas sehr, sehr Motivierendes, gegen jede Form von Krieg sich auszusprechen, dauernd darüber zu reden, wie furchtbar das war. Obwohl sie in St. Jan im Pongau gelebt hat, und das führt uns jetzt zur zweiten Frau. Ich habe gestern schon erwähnt, dass es dort einen Soldatenfriedhof gibt, wo ich eben dann auch den gestern beschriebenen alten Herrn kennengelernt habe, diesen Soldatenfriedhof, der sehr, sehr lange also verschwiegen wurde, Und mir war jetzt auch nicht ganz klar, wieso dort russischer Soldatenfriedhof ist, respektive überhaupt Soldatenfriedhof, weil in Pongau hat es ja keine Kämpfe mehr gegeben, aus dem einfachen Grund, da war es aus. Also bis die Amerikaner da waren, und deswegen habe ich zuerst auch nicht kapiert, wieso russischer Soldatenfriedhof nicht, und dort stehen auch 4 große Offiziersgräber. Die russische Armee hat diese errichtet, und es ist auch Park heutzutage, oder ob es heutzutage noch gepflegt wird, weiß ich nicht. Völlig flach mit ein paar Bäumen, wo also in Massengräbern drinnen vor allen Dingen russische Soldaten liegen. Wieso? Wieso? Es gab dort ein riesiges Kriegsgefangenenlager. Und in diesem Kriegsgefangenenlager haben die Deutschen sehr, sehr, sehr stark unterschieden, welcher Nation. Also wenn du von einer Westnation warst, war offenkundig auch ein ziemlicher Trupp Franzosen dort eingesperrt, dann hat man was zum Essen gekriegt, und es war auch so, dass im Winter geheizt wurde, das waren irgendwelche solchen Holzbaracken, die dann alle nach dem Krieg natürlich vernichtet worden sind. Und dort hatte man eine Chance aufs Überleben. Währenddem der andere Teil, vollgestopft bis zum Letzten, ohne jegliche medizinische Versorgung, war der Teil, der große Teil für die russischen Kriegsgefangenen. Gibt es auch Beschreibungen darüber, dass dort nicht geheizt wurde, dass kaum es zu essen gekommen ist. Und diese russischen Kriegsgefangenen sind dorthin gebracht worden, schlussendlich zum Sterben. Also anders kann man das nicht ausdrücken. Es sind dann auch irgendwelche Krankheiten und Seuchen dort ausgebrochen, nun auch unter diesen hygienischen Bedingungen. Und es sind einfach unglaublich viele dieser russischen Kriegsgefangenen, was ein Kriegsverbrechen ist, dort unter den Bedingungen zu Tode gekommen. Und die Bedingungen waren so ausgerichtet, dass die Leute sterben mussten. Das hätte ich nur mal ganz kurz erzählt. Mir haben, als ich dann davon erfahren habe und dann immer, habt ihr das gewusst und so weiter und so fort, ältere Menschen erzählt, ja, wir haben das gewusst. Darunter ein damals natürlich auch schon wieder älterer Herr, der ist nach aus irgendeinem Grund jeden Tag in der Früh mit dem Zug nach Zell am See in die Schule gefahren oder eh nach St. Johann ins Gymnasium, aber wurscht, auf jeden Fall mit dem Zug, und der Bahndamm ist erhöht, und dieses Kriegsgefangenenlager war an einem Ort, der sehr gut einsichtig war, sowohl vom erhöhten Bahndamm, daneben fließt die Salzach, also musste er erhöht sein, Überschwemmungsgefahr und so weiter und so fort, und auf der anderen Seite von der Straße, das habe ich gestern schon gesagt, wo der Gefangenenfriedhof ist, also da, wo man hinauffährt, und da konnte man also in dieses riesige Lager sehr, sehr gut sehen, weil das auch heute noch das Feld ist, das man am besten sieht. Und der hat mir erzählt, wie er in die Schule gefahren ist, war so, wenn die, also dann noch ein Umspannwerk heute, ich weiß nicht, ob es das damals schon gegeben hat, nach St. Johann hinüber, dort war dieses wirklich große Lager, und sie sind alle am Boden gesessen. Sie sind alle am Boden gesessen, die Kinder, damit sie ja nicht dort hineinschauen, in dieses Grauen, in dieses unvorstellbare Grauen. Die zweite Frau war eine Norddeutsche. Die ist aus irgendwelchen Gründen dorthin evakuiert worden, ja, höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, Hamburg oder so, schwerste Bombardements, dass dort kein Wohnraum mehr war. Und die sind in der Nacht mit dem Zug angekommen und dort ausgestiegen und haben dann für die erste Nacht zugewiesen bekommen ein Zimmer im Bahnhofshotel. Das gab's noch, sogar schon da und völlig verfallen. Als ich dort Pfarrer war, ob es heute noch existiert oder niedergerissen wurde, weiß ich nicht, aber das ist über die Straßen dort gestanden. Gut, und die kommen da tief in der Nacht hin und gehen hinein und legen sie nieder und schlafen, und am nächsten Tag geht eben die Sonne auf, die Wochen auf. Die Mutter geht hin, öffnet das Fenster zum Lüften und macht die geschlossenen Fensterläden, also Außenjalousien auf gut Deutsch, auf und schaut hinein in dieses Lager, ohne zu wissen, was sie sehen wird, ja, weil sie keine Ahnung gehabt hat, wo sie ist, aus vielleicht Hamburg nach St. Jan in Ponga, und macht auf und schaut in dieses Lager hinein. Und was sie gesehen hat, muss so unfassbar schrecklich gewesen sein, dass sie in diesem Moment einfach geisteskrank war, schizophren. Nebenbei bemerkt, es ist möglich, es braucht sehr, sehr, sehr wenig, es muss nur den richtigen Punkt treffen, dass ein Mensch in eine völlige Geisteskrankheit schlagartig verfällt. Habe ich leider ein paar Mal miterlebt. Wir müssen immer sehr, sehr gut auf unsere Seele aufpassen, wir müssen uns immer schützen, unsere Seele schützen. Gut, sie blickt da hinein und ab dem Moment war sie geisteskrank. Das haben mir dann die Kinder erzählt bei der Beerdigung. Es war ein sehr schwieriges Gespräch, weil sie zuerst natürlich zu mir Vertrauen fassen mussten, um mir diese Geschichte zu erzählen. Sie haben dann auch erzählt, wie stark sie unter der Geisteskrankheit der Mutter gelitten haben, die immer davon ausgegangen ist, dass ihre Kinder verschleppt worden sind in dieses Lager, dort gefoltert werden, dort sterben. Und das hat gereicht anscheinend dazu, dass die Kinder halt in die Schule gegangen sind, nicht? Und sie war dann felsenfest davon überzeugt, dass ihre Kinder gerade zu Tode gequält werden. Und dann jedes Mal extreme Erleichterung, wenn die Kinder von der Schule kommen sind oder nur unten auf der Straße spülen waren und so weiter und so fort. Ja, Sie können sich das jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen, was es dort für einen Schreckensort gegeben hat. Ich könnte jetzt noch vieles erzählen, wie diese Drohung, denn dieses Lager ist absichtlich natürlich dort gebaut worden und installiert worden, damit die ganze Bevölkerung sieht, damit gar keiner auf die Idee kommt, irgendwas gegen die Nazis zu sagen, weil du weißt, was dann passiert, dass auch einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die gleichen alten Nazis dort regiert haben. Und zwar jetzt nicht einfach als Bürgermeister und Gemeinderat, sondern da sind mir dann auch andere Dinge erzählt worden, die ich jetzt nicht erzähle, weil sie noch lebende Personen betreffen kann. Also dort ist zum Beispiel rassische Vorstellungen noch sehr, sehr lange weiter gepflegt worden. Und erst die Entdeckung und ins Gedächtnis zurückrufen, in die Sprache bringen, besser gesagt, weil es hat eh jeder St. Johanna gewusst, aber man darf jetzt drüber reden, man darf über seine furchtbaren Erlebnisse reden. Durch die Wiederentdeckung sozusagen des Soldatenfriedhofs und die Gottesdienste dort und Feiern dort hat sich etwas verändert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und jetzt doch ein Schlusssatz dazu. So unendlich leid mir diese beiden Frauen tun, so sehr halte ich sie eigentlich für Helden. Weil ihr Sprechen über diese Dinge, die sie erlebt haben, haben eine Kultur, besser gesagt eine Unkultur des Schweigens aufgebrochen. Haben dazu geführt, dass man darüber reden konnte und dass auch andere Leute, die furchtbare Dinge erlebt haben, drüber reden können. Und wenn ich selbst etwas daraus gelernt habe, dann ist es die Tatsache, nicht nur sowieso gegen jede Form der Diktatur zu sein, gegen das Grauenvolle des Krieges zu sein, sondern auch zu lernen, über das Furchtbare zu sprechen. Weil, und das ist das, was ich euch heute unbedingt mitgeben möchte, wenn euch furchtbare Dinge passieren, ihr seid niemals die Einzigen. Alle Menschen, die furchtbare Dinge erleben und Gewalt erleben, glauben immer, sie sind die Einzigen. Das stimmt nicht. Sobald ihr beginnt, darüber zu reden, wird es für andere möglich, auch darüber zu sprechen. Und erst dann ändert sich etwas. Einen gesegneten Abend uns allen.